hören den Springer Medizin Podcast.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, draußen an den Volksempfängern, an ihren iPads, an ihren elektronischen Endgeräten oder an ihrem Handy. Heute kommt wieder eine neue Folge unseres Podcasts mit Springer Medizin in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Und ich habe einen ganz besonderen Gast und ein ganz besonderes Thema. Heute geht es nämlich um Resilienz, wie wir uns stärken, wie wir andere stärken und wie man überhaupt unsere ganze Welt ein bisschen stärken kann. Unser Gast ist heute Professor Jan Galle. Jan Galle ist Nephrologe, also Spezialist für Nierenerkrankungen und Chefarzt am Klinikum Lüdenscheid. Er stammt eigentlich aus Heidelberg, hat genauso wie ich in Freiburg studiert und hat bei Rudi Busse in der Physiologie seine Promotionarbeit in der Herderstraße absolviert. Dann hat er eine klinische Karriere gemacht, die ihn über eine Oberarztstelle in Würzburg bis nach Lüdenscheid geführt hat. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass er eine Weile in England am St. Thomas Hospital verbracht hat. Er ist ein ganz ausgewiesener Nephrologe und war unlängst Präsident der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie und ist im Moment der Kongresspräsident und Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Und genau zwischen dem 3. und dem 6. Mai diesen Jahres findet wieder die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin mit erwarteten 7.000, 8.000 Teilnehmern statt. Und als Thema hat er sich die Resilienz gewählt. Willkommen, lieber Jan. Danke, dass du heute bei uns bist. Ich habe das Thema Resilienz immer völlig anders verstanden, bis du es auf die Agenda gesetzt hast. Ich muss dazu sagen, als junger Oberarzt hatte ich einen Medizinstudenten, einen PJler bei mir in Ulm, der sich mit Resilienz beschäftigt hat. Das war nämlich der Klaus Lieb, der hinterher Psychiater geworden ist und heute Chef an der Uniklinik in Mainz. Und der ein ganzes Leibniz-Institut um die Resilienz gebaut hat, wo es tatsächlich nur um psychische Resilienz geht. Aber dein Thema ist eigentlich ein ganz anderes. Kannst du uns was dazu sagen?
Ja, ich hoffe, ich kann was dazu sagen, sonst wäre ich der falsche Kongresspräsident. Aber erstmal, lieber Markus, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich komme natürlich sehr, sehr gerne als Kongresspräsident und verstehe es ja so, dass ich hier auch ein bisschen Werbung machen darf für den Kongress, der mir sehr am Herzen liegt, so wie er vor wenigen Jahren dir sehr am Herzen lag. Ja, und das Thema Resilienz, warum habe ich das gewählt und wie ist das gefasst? Da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Es ist ja so, wenn man gefragt wird, ob man in den DGEM-Vorstand möchte, also in den Vorstand der Deutschen Gesellschaft Innerer Medizin, dann geht ein gewisser Prozess in Gang. Nämlich erstmal überlegt man sich, oje, oje, kann ich das denn überhaupt? Und dann hat man eine Phase des großen Respekts. Und wenn man sich dann aber dazu durchgerungen hat, am besten auch in Absprache mit seinem Ehepartner oder mit wem auch immer, dass man das macht, dann fängt schon ziemlich bald der Gedankengang an, dahingehend zu gehen, was nehme ich denn als Kongressthema? Mhm. Weil man sitzt ja von vorher immer wieder im Auditorium und hört sich diese fantastische Eröffnungsveranstaltung im Kurhaus in Wiesbaden an und sieht, was da für großkopferte tolle Themen bearbeiten. So ging es mir dann jedenfalls bisher immer und dann habe ich mich gefragt, was kann ich denn machen?
Und du musst ja die Anliegen von Internistinnen, Internisten und Allgemeinmediziner bedienen.
Ja, und mir kam ziemlich bald das Thema Resilienz. Dann habe ich mich aber noch lange gefragt, ist das überhaupt ein gutes Thema oder fällt mir da nicht auch sehr schnell in so eine gewisse Trivialität. Aber ich habe das Thema tatsächlich weitergefasst und ich hatte einen sehr konkreten Grund, das auch zu tun. Denn als ich gefragt wurde, ob ich in den DGEM-Vorstand möchte, war das die Zeit, als die Corona-Krise noch ziemlich uns belastet hat, schon absehbar ein bisschen am Abklingen war.
Ach, das war der Auslöser. Ja, natürlich.
Und in der Corona-Krise war ich als Arzt auch extrem angestrengt in unserem Krankenhaus. So wie alle, die da gearbeitet haben, insbesondere die Pflegekräfte auf den Intensivstationen und natürlich die Patienten auch. Aber ich habe es jetzt mal aus der Perspektive der Mitarbeitenden gesehen. Und ich habe mich selber gewundert, wieso ist es bei einigen Mitarbeitenden, sei es in der Pflege oder bei den Ärzten so, dass die mit dieser extremen Anspannung und Anstrengung einigermaßen zurechtkommen. Abends nach Hause gehen und sagen, naja, war anstrengend, aber ist okay und ich gehe morgen gerne wieder dahin. So ging das mir. Und andere, die habe ich in ihrer Erschöpfung quasi vor die Hunde gehen sehen. Und es haben ja auch tatsächlich viele den Job dann verlassen. Insbesondere derer, die im Pflegebereich auf den Intensivstationen ganz besonders angestrengt waren.
Das ist richtig. Das war an vielen Häusern so. Wir hatten Glück am LMU-Klinikum, weil wir die Schichten doppelt besetzt haben und haben deshalb keine Pflegenden verloren. Aber das konnten andere Krankenhäuser natürlich nicht leisten und nicht stemmen.
Wir haben auch alles Personal hingeschoben, was da ging. Aber am Höhepunkt der Krise, da hatten wir 46 beatmete Corona-Patienten, von denen auch die Hälfte an Dialyse war. Also das war wirklich ein Horror, wenn man da und lazarettähnlichen Zuständen hinkam. Also sagen wir mal so, das war ein extremer Stressor. Und Resilienz bedeutet ja Umgang mit Stressoren. Und ich habe mich damals dann schon gefragt, wieso gehen die einen so damit um, halten es aus und die anderen, denen geht es viel schlechter. Und deswegen dachte ich, das könnte ein Thema sein, was man in der Medizin auch gut zur Anwendung bringt. Ich kannte das Thema vorher so vor allem aus der Finanzkrise. Du wirst dich erinnern, 2008 Finanzkrise. Und damals ging auch durch die Presse immer wieder das Wort Resilienz, diesmal aber bezogen auf Strukturen und Organisationen. Wie kann ein Staat und wie kann ein Finanzwesen Resilienz sein gegenüber dem, wenn da so eine Großbank kaputt geht? Also es sind jetzt schon ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen.
Aber dann hast du recherchiert, was können wir denn in der inneren Medizin zu Resilienz sagen? Und gibt es da Forschung? Gibt es da Erkenntnisse? Was hast du da gefunden?
Es gibt Forschung auf jeden Fall und das wird sich auch in dem Kongress widerspiegeln. In der Plenarsitzung wird dieses Thema Resilienz von ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet werden. Und du hast natürlich ganz zu Recht erwähnt, dass es da auch ein Institut, ein Leibniz-Institut gibt in Mainz, was sich ganz dem Thema widmet, aber auch in der Psychosomatik, die ja eng auch an der inneren Medizin dran ist, wird dieses Thema aktiv bearbeitet und das genau ist das Thema von diesem Kongress, es aus unterschiedlichen Blickwinkeln anzugehen. Es gibt noch mehr Blickwinkel, auch runtergebrochen auf die Schwerpunkte. Wir sind in der DGIM ja eine Dachgesellschaft, die verschiedene internistische Schwerpunkte sozusagen zusammenfasst.
Was haben denn die Kardiologen dazu zu sagen?
Ich bin Nephrologe und habe was dazu zu sagen, aber die Kardiologen unbedingt auch. Stell dir mal vor, die Kardiologen, die verordnen Medikamente. Und typischerweise hatte ein Patient einen Behandlungsplan, da steht eine bestimmte Dosis drauf und so soll er es dann nehmen. Und bisher meines Erachtens jedenfalls wird das noch viel zu wenig unterschieden, dass die Medikamentendosierung angepasst werden muss an Umgebungsumstände. Und da sind wir wieder bei dem Wort Stressor. Hitze beispielsweise im Sommer kann ein Stressor sein und kann dazu führen, dass man Medikamente anders dosieren sollte.
Was denn für Medikamente? Denkst du an Diuretika? Denkst du an Antihypertonika?
Oder? Ich denke an die genannten, nämlich Antihypertonika, die müssen wir niedriger dosieren. Diuretika müssen wir niedriger dosieren. Dann auch Medikamente zur Behandlung der Herzinsuffizienz. Auch die muss man anpassen an zum Beispiel die Nierenleistung. Die Nierenleistung kann auch in der Hitze schlechter werden. Da bin ich wieder bei der Brücke von der Kardiologie hin zur Nephrologie. Wir haben da ganz ähnliche Ansätze. Ja. Also zum Beispiel vorbereitend, präventiv Medikamentendosierung anpassen an Hitzebedingungen.
Wir hatten ja 2003 so einen super heißen Sommer. Habt ihr das gemerkt in der Nephrologie? Weil mein Eindruck war, dass die Leute nicht getrunken haben in dieser Situation. Da hast du sicher eigene Erfahrungen mit diesem Problem.
Ich habe ganz persönlich individuelle Erfahrungen, aber ich habe auch Auswertungen, zum Beispiel aus Frankreich. Ich fange erstmal mit dem Frankreich-Beispiel an. Frankreich ist ja ein Land, was sehr zentralisiert ist, auf Paris zugeschnitten ist. Und wenn dann Sommerferien sind, dann fahren auch die Pariser am liebsten ans Mittelmeer, an die Côte d'Azur. Mhm. Und in diesem extrem heißen Sommer in Frankreich wie in Deutschland sind nachweislich zigtausende Menschen in den Altersheimen verstorben, und zwar, weil die so allmählich in ein Nierenversagen reingekommen sind. Die haben vielleicht noch genug getrunken wie sonst, das hat aber den Bedingungen, die über mehrere Wochen anhielten, nicht gereicht. Es kann schnell passieren, dass man da schleichend, ohne dass man es merkt, in ein Nierenversagen rückt. Und jetzt könnte man sagen, und damit komme ich zu meinem individuellen Beispiel, naja, dann trinkt halt alle einfach immer viel mehr. Und jetzt kommt da mal mein Extrembeispiel 2003. Damals war ich Oberarzt in Würzburg und damals wurde eine Brücke über den Main asphaltiert, die Europabrücke. Und da gab es eine ganze Serie von Tagen, die hatten 36 Grad im Schatten. Und dann musste ein Arbeiter, ein gesunder junger Mann, asphaltieren. Das heißt, er hatte noch die Hitze des heißen Asphalts in der knalligen Sonne und dann vielleicht noch die Reflexion vom Wasser. Also das war eine Konstellation. Ich vergleiche das, da bist du in der Sauna. Und ich meine, wenn du gerne in die Sauna gehst, dann weißt du, zweimal 10 Minuten oder zweimal 15 Minuten ist okay, aber nicht 6 Stunden den ganzen Tag lang. Und dieser junge Mann, der kam am Spätnachmittag in die Notaufnahme an der Uniklinik in Würzburg mit einem akuten Nierenversagen. Natürlich habe ich den auch noch gefragt, was haben sie denn getrunken? Und er sagte mir, ich weiß nicht mehr genau, es waren 8 oder 10 Flaschen Mineralwasser. Aber das war eine so extreme Belastung, da konnte der gar nicht so viel trinken. Das hätte sein Darm gar nicht so schnell resorbieren können, wie das, was er da verbraucht hat. Deswegen der Vergleich mit der Sauna, also 6 Stunden in der Sauna, das hält niemand von uns aus. Und das war also ein Beispiel, wo ich gelernt habe, wie stark die Hitze sich auswirken kann. Und 2003, das ist jetzt ja schon deutlich über 20 Jahre her, natürlich war die Klimadiskussion auch schon entfacht, aber noch lange nicht in dem Maße wie heute. Aber ich habe mir das immer gemerkt und habe da gelernt, wie groß der Stressor Hitze und Klima sein kann.
Und darauf müssen wir es ja zunehmend einrichten. Das war jetzt die Perspektive der Nephrologen und der Kardiologen. Ich habe mit großem Interesse dein Kongressplakat erhalten für die Ankündigung des Kongresses in Wiesbaden. Und das hängt übrigens bei mir vor dem Büro, um da einen Kongress auch zu bewerben, bei allen, die bei mir vorbeikommen. Und da drauf ist ein modernes Gemälde mit einem kleinen Flugzeug. Wie muss ich das interpretieren? Habt ihr auch Flugmedizin und die Resilienz von Piloten und Astronauten im Programm? Oder was bedeutet das Flugzeug da drauf?
Also wir haben einen Flugsimulator in der DGIM-Lounge dann
stehen. Ehrlich?
Da kannst du dich drauf freuen, dann kannst du da reinsteigen.
Das ist
natürlich
ja klasse.
Nicht die Erklärung für das Bild, sondern eher eine Weiterentwicklung dieses Themas. Und um das zu begründen, gehe ich jetzt zurück zu der ganz individuellen Resilienz und schlage doch nochmal die Brücke zu der Corona-Zeit. Ich hatte ja die Frage aufgeworfen, warum halten es manche besser aus und manche schlechter? Und wir haben schon ein bisschen über Strukturen und Resilienz gesprochen, aber jetzt will ich über das Individuelle sprechen. Ich hatte damals auch bei dieser Corona-Zeit das Glück, mein Hobby ausüben zu dürfen. Und mein Hobby, du hast es erwähnt, ist das Fliegen mit einem Leichtflugzeug. Und ich habe das nie so stark wie dort erlebt, dass wenn ich in die Luft gehe, ich Abstand nehme und Abstand bekomme, weil die Fliegerei ist schon auch anspruchsvoll. Man muss sich auf etwas konzentrieren, das muss ja nun wirklich nicht Fliegen sein, aber immer wenn du etwas machst, was dich ganz fordert, dann bist du weg mit deinen Gedanken von dem, was dich vielleicht gerade besonders stark in Anspruch nimmt und stresst. Und zeitgleich musste ich ein Bild auswählen für den Kongress. Das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Man darf aus einer vorgegebenen Auswahl von Bildern, in diesem Fall jetzt aus dem Reinhard-Ernst-Museum in Wiesbaden, ein Kongressmotto aussuchen. Ich stand erstmal völlig nackt mit meinem Thema vor dieser Auswahl abstrakter Bilder und mir fiel nichts ein. Und dann habe ich aber angefangen, die Begleittexte zu den Bildern zu lesen. Und bei dem Bild, was ich ausgewählt habe, stand, das hat ein Maler, Richard Diebenkorn, im Jahre 1951 gemalt, nachdem er zum ersten Mal mit einem Flugzeug geflogen ist. Er guckte von oben runter und da er Maler ist, ist für ihn natürlich die Perspektive immer was ganz besonders Wichtiges. Und er guckte runter und nahm die Vogelperspektive ein. Und da dachte ich, hoppla, das passt doch gut zu meinem Hobby mit dem Fliegen, weil für mich bedeutet Fliegen Abstand einnehmen, eine andere Perspektive einnehmen. Und damit war das Bild für mich eigentlich schon sehr nah dran. Was aber noch zu ergänzen ist, ich selber fliege sehr gerne eine alte historische Piper, eine Piper PA-18.
Ah ja.
Die habe ich einen besonderen Bezug. Die gehört meinem Verein, die wird von uns wirklich wie ein Baby gepflegt. Und das Witzige ist, diese Piper ist ebenfalls Baujahr 1951.
Wie das Bild.
Für mich passte das einfach so unglaublich gut zusammen. Und das ist auch der Grund, warum diejenigen, die den Kongresspräsidenten, also mich, unterstützen bei der ganzen Gestaltung, der Grafik und so weiter, das Thema Flugzeug aufgenommen haben. Es ist die Möglichkeit, Abstand einzunehmen. Es ist die Verbindung zu dem Kongressbild und es ist halt auch ein kleines bisschen meine ganz persönliche Geschichte.
Ganz toll, dann hat es wirklich was mit Resilienz zu tun. Aber ihr habt euch ja auch beschäftigt bei der Vorbereitung mit Resilienz aus der Patientenperspektive. Wird sowas vorkommen beim Kongress?
Da gibt es mehrere Beiträge und auch hier wieder vielleicht so das ganz Individuelle und auch aber das Prinzipielle, das Strukturelle. Und beides wirst du finden in der Plenarsitzung. Der Degen-Kongress ist ja groß, da gibt es bis maximal 16 parallele Sitzungen. Es gibt aber an dem Sonntag vor der Eröffnungsveranstaltung eine einzige Plenarsitzung. Und diese eine Sitzung, die fängt an mit einem Vortrag über Pathophysiologie der Resilienz.
Okay.
Das heißt, da wird ein Kollege von mir aus Lüdenscheid darüber berichten, der hat sich zu dem Thema habilitiert, was sind denn auch physiologische Prozesse bei der Entwicklung von Resilienz. Da geht es um Forschung, wie ein Gehirn, wie neurohumorale Prozesse eingestellt werden, um nach Einwirkung eines Stressors wieder eine Homöostase zu erreichen.
Und da geht es um Dopamin oder Oxytocin oder um was geht es da?
Es geht über die Hypothalamus-Nebennierenrindenachse. Ich weiß es selber noch nicht genau, Markus. Da bin ich gespannt.
Okay.
Wir werden das im Vortrag hören. Ich will das jetzt auch nicht vorwegnehmen. Ich will nur sagen, dass das also auch das Thema ist. Wirklich auch physiologische, hirnphysiologische Prozesse, um ein Gleichgewicht wieder zu finden nach dem Einwirken von Stressoren. Wir haben aber als abschließenden Vortrag in dieser Sitzung den Vortrag einer Olympiasiegerin, die 2016 in Seoul eine Goldmedaille gewonnen hat bei den Paralympics. Und diese Dame, die hat mich von sich aus kontaktiert, hat mich angerufen, hat mir gesagt, ja, lieber Professor Galle, ich halte manchmal Vorträge über Resilienz und zwar aus der Motivation meiner eigenen Geschichte heraus. Diese Dame ist mehrfach organtransplantiert und mit dieser medizinischen Bürde, aber die Motivation und die Leistungsfähigkeit und alles hervorgebracht hat, um bei einer Olympiade Gold zu gewinnen. Und die wird uns, ich würde mal sagen, sowas wie einen Motivationsvortrag halten, also wirklich aus der ganz individuellen Sicht raus.
Ganz großartig. Also auf diese Plenarsitzung freue ich mich wirklich. Aber du hast ja auch, wenn ich das im Programm richtig gesehen habe, soweit man das schon darf, bestimmte Berufsgruppen tatsächlich mit in dein Thema Resilienz einbezogen. Ich bin großer Musikfan und du hast dich um Musiker gekümmert im Programm, im Zusammenhang mit Resilienz. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
In der Tat habe ich eine Sitzung, die wird gestaltet von zwei Musikern, ausgebildeten Musikern, die aber beide auch Vollmediziner sind. Und diese beiden Personen, die leiten zusammen einen Doppellehrstuhl für Musiker und Medizin.
Also nicht Musik als Therapie, sondern Medizin für Musiker.
So ist das.
Wow. Und geht's da um Lampenfieber oder um verbogene Finger beim Cellospielen?
Über beides und auch zum Beispiel über Stimmprobleme. Weil der eine, der ist ausgebildeter Facharzt für HNO und Blasmusikinstrumentenspieler, die haben zum Beispiel eben wieder atmungsspezifische Gesundheitsprobleme. Und seine Frau, die ist Psychiaterin. Und die bearbeitet tatsächlich das Thema Lampenfieber, eben auch wissenschaftlich.
Ah ja.
Und außerdem haben sie beide ein Buch geschrieben, was im letzten Jahr rausgekommen ist, mit dem Titel Musik, Medizin und Resilienz. Also wenn ich die nicht eingeladen hätte, dann hätte ich was versäumt.
Also wirkliche Experten. Ich kann nur sagen, bei unserem LMU-Klinikum haben wir einen Spezialisten, der behandelt nur Opernsänger und der hat eine ziemlich volle Praxis. Dem werde ich diesen Vortrag auch ans Herz legen, damit er sich das angucken kann. Mein letzter Punkt ist, Resilienz sprechen wir ja auch oft drüber, wenn es um medizinische Systeme geht. Wir hatten gerade eine Frage der Resilienz, als das schlimme Attentat vor 2 Wochen in München stattgefunden hat und Patienten, die Opfer diesen Attentats waren, bei uns im Klinikum waren und leider auch verstorben sind, kurz vor der Sicherheitskonferenz. Und da taucht bei mir auf dem Schreibtisch sofort wieder das Thema Massenanfall von Verletzten auf. Wie weit sind wir da gerüstet? Sind unsere medizinischen Systeme auf so etwas vorbereitet? Ist das auch ein Resilienzthema von Seiten des Medizinsystems, was ihr behandeln werdet?
Zunächst mal von Seite der Medizinerinnen und Mediziner, die durch solche Katastrophen oder solche Ereignisse besonders belastet sind, da ist die Antwort ganz klar ja. Okay. Auf den zweiten Anteil deiner Frage komme ich auch noch. Aber erstmal so ein bisschen wieder das Strukturelle. Ich habe aus gutem Grund die Organisation Ärzte ohne Grenzen als Partnerorganisation für diesen Kongress gewonnen. Und Ärzte ohne Grenzen wird einen sehr prominenten Teil am Kongressprogramm haben. Die haben selber mehrere Sitzungen gestaltet und sie werden auch einen Stand haben und über ihre Arbeit informieren. Auch das hat für mich einen persönlichen Bezug. Ich habe mal von dem einen Deutschlandleiter, den Dr. Tankred Stöber aus Berlin, einen Vortrag bei einer Nephrologentagung gehört. Und ich war sehr begeistert von dieser völlig unprätentiösen Art und Weise von dem Dr. Stöbe, wie er über seine Arbeit berichtet hat. Und die Arbeit, von der er berichtet hat, ich meine, du hast das Beispiel genommen mit dem Anschlag bei euch in München, aber Ärzte ohne Grenzen geht in Krisengebiete, die sind im Gazastreifen gewesen, die sind jetzt vor wenigen Wochen längere Zeit in der Ukraine gewesen, aber nicht im relativ sicheren Kiew, sondern wirklich an der Front. Und da hat es mich eben auch interessiert, was kann man denn von solchen Ärztinnen und Ärzten lernen, wie die mit diesem extremen Stress umgehen, was haben die für Konzepte und Tools, um sich fit zu halten und an dieser grauslichen Arbeit nicht kaputt zu gehen.
Die sind natürlich ganz besonderem Stress ausgesetzt. Wie lösen die das? Rotieren die? Wie lange ist der Einsatz in solchen Krisengebieten? Du musst wissen, ich habe morgen eine Benefits-Veranstaltung für ukrainische Kollegen bei mir im Klinikum mit ganz, ganz vielen Anmeldungen. Da geht es um eine Organisation, die heißt Unbroken. Das ist eine Stiftung, die nichts anderes macht als Kriegsopfer, militärisch und zivil, in der Ukraine zu versorgen, zu rehabilitieren. Und die werde ich natürlich auch zum Thema Resilienz befragen. Aber wie macht das Ärzte ohne Grenzen?
Also darüber wird uns Tankred Stöbe, den ich auch als einen der Hauptredner in die Plenarsitzung eingeladen habe, berichten. Deswegen will ich nicht allzu viel vorweggreifen, aber du hast schon so zwei Stichworte genannt. Die begrenzen die Zeit des Einsatzes. Ah, ja. Das ist ganz wichtig. Dann haben die ihre Gruppen, ihre Teamsbesprechungen, wo die einfach auch aufeinander Acht geben. Also die Achtsamkeit im Team ist ganz wichtig. Und es gibt natürlich strukturierte Gespräche, so viel hat mir Herr Stöber auch schon verraten, wo die nachgucken, wie war das jetzt und auch sind die Mitarbeitenden eventuell traumatisiert, wenn sie zurückkommen. Also ich denke, da ist das Thema der Achtsamkeit, des aufeinander Achtgebens und die Belastungen in einem Rahmen halten, durch eine zeitliche Begrenzung, aber auch vor Ort zu gucken, dass die Belastung nicht zu hoch ist. Weil wenn die nicht mehr gut arbeiten können, dann helfen sie vor Ort auch wenig und die müssen ihre Mitarbeitenden schützen. Und ich glaube, das ist dann auch schon so ein bisschen die Überleitung zu dem, was ich vorhin gesagt hatte, was noch offen ist, nämlich wie können wir in unserem Krankensystem und auch mit unseren Mitarbeitern in der Ausbildung umgehen. Und das werden wir auch in mehreren Sitzungen adressieren. Da geht es insbesondere um Überlastsituationen für unsere Mitarbeitenden, Ärztinnen und Ärzte in der Ausbildung. Was kann man da aus deren Sicht tun? Also die junge DGIM hat sich da auch sehr engagiert in dem Programm, um Mechanismen aufzuzeigen, wie es besser ist zu arbeiten. Weil wir wollen unsere Mitarbeiter nicht kaputt haben. Das habe ich bei Corona gelernt.
Also ich habe heute gelernt, das wird ein ganz breites Spektrum. Resilienz spielt in ganz vielen Bereichen der inneren Medizin wirklich eine wichtige Rolle. Ich freue mich sehr auf deinen Kongress in Wiesbaden. Ich glaube, ich habe nicht nur heute eine Menge gelernt, ich werde in Wiesbaden noch mehr lernen. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei uns gewesen bist. Ich glaube, das ist ein wirklich spannender Podcast, den wir gerade zusammen gemacht haben. Und ich freue mich, dich schon ganz bald wiederzusehen.
Ja, Markus, ich möchte mich natürlich auch bedanken. Also wann kriegt man schon mal die Gelegenheit, so breit über den Kongress sich auszubreiten? Und ich hoffe, dass wir beide zusammen jetzt auch ein bisschen Motivation für den Kongress bei unseren Zuhörern schüren konnten. Vielen, vielen Dank dafür.
Ganz herzlichen Dank, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt natürlich passend zum Kongressthema Resilienz auch eine Ausgabe der Zeitschrift Die Innere Medizin, wo Sie einige Aspekte davon nochmal im Detail nachlesen können. Ich freue mich, wenn ich Sie wieder begrüßen darf bei unserem nächsten Podcast. Und ich freue mich auch, wenn ich Sie alle persönlich sehe beim Kongress in Wiesbaden zwischen dem 3. und 6. Mai. Bis dann.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.